Ja, vielen Dank für die Musik. Das war Bella Ciao und das ist, wie vielleicht die meisten von euch wissen, ein Partisanenlied. Und auch darum geht es. Also nieder mit den Waffen. Und es geht auch darum, dass Menschen, Menschen, die eben den Mut haben, tatsächlich zu sagen, ich kämpfe nicht für Putin, ich kämpfe nicht unter Putin. Und auch Menschen, die in Russland gegen Putin auf die Straße gehen, dass wir diesen Mut sehen und anerkennen und das genau entsprechend würdigen. Und als nächstes kommt eine Rede von...
Nee, kommt jetzt, gleich kommt eine Rede. Ich habe gerade einen Zettel bekommen, ich weiß nicht, was heißt das? Das ist unsere Stadt?
Das ist Russisch und heißt, das ist unsere Stadt. Eta nasch gorod.
Also Eta nasch gorod, das ist unsere Stadt, auf Russisch. Haben wir eine Rede aus dem Autonomen Zentrum, AZ. Ihr wisst, dass sie auch für ihren öffentlichen Raum kämpfen müssen. Wir brauchen unbedingt diese Räume, wir brauchen auch AZs noch mehr. Und wir kämpfen auch als Initiative Recht auf Stadt für das Autonome Zentrum. Ah, hier wird er noch verkabelt. Wenn das noch einen Moment dauert. Nee, dann hätte ich sonst noch was anderes gesagt. Komme ich gleich zum Housing Action Day.
Ja, hallo zusammen. Könnt ihr mich verstehen? Geht das so? Okay. Ganz spontan versuche ich jetzt als ein Mensch aus dem Autonomen Zentrum ein bisschen was über die radikale Linke in Osteuropa in der aktuellen Situation zu sagen. Seht es mir nach, wenn das alles so ein bisschen improvisiert ist und vielleicht manchmal sich ein bisschen zieht. Das ist alles so heute Morgen ganz spontan und schnell entstanden. Unsere Genossinnen vor Ort, das heißt also Anarchistinnen, Antifaschistinnen und so weiter in Russland und in der Ukraine, sind gegenwärtig dazu gezwungen, sich in der Konfrontation zwischen den Imperien zu entscheiden. Wir als radikale Linke in Westeuropa wurden von den Ereignissen überrollt. Ähnlich trifft das auch auf die lokalen Strukturen in Osteuropa zu. Dazu muss man sich die Besonderheit der radikalen Linken im postsowjetischen Raum vor Augen führen. Das ist nämlich deutlich anders, als wir es jetzt hier aus der BRD Westdeutschland kennen. Die enorme Vielfalt linker Bewegungen in Osteuropa wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts durch die Hegemonie der Kommunistischen Partei nachhaltig zerstört. In der Sowjetunion gab es keine richtige antiautoritäre Bewegung oder irgendeine Form linker Bewegung jenseits der Kommunistischen Partei. Kurze persönliche Anmerkung an dieser Stelle: Wie so viele radikale Linke, wenn sie denn links sind, meistens aus dem antiimperialistischen Spektrum anerkennend gen Osten blickten und dies häufig auch heute noch tun, muss für alle antiautoritären Linken ein Rätsel sein. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstand ein enormes Machtvakuum. Dieses wurde im Wesentlichen gefüllt durch Neoliberale und, wenn wir ehrlich sind, auch durch Nazis. In einer solchen Situation musste sich die radikale Linke, so sie in Osteuropa überhaupt bestand, neu organisieren, hatte aber keine Traditionen oder Strukturen, auf die sie zurückgreifen konnten. Orte der Neuorganisation wurden, ähnlich wie im Westen, die Subkultur. Anarchistische und antifaschistische Strukturen entstanden im Wesentlichen aus der Hardcore- und Punk-Szene der 90er Jahre, nachdem sie mit enormer rechter Gewalt konfrontiert waren. Ähnliches können wir auch aus der BRD berichten. Orte der Organisierung, da haben wir es zum Beispiel in Deutschland etwas besser, auch wenn Freiräume, autonome Zentren immer abnehmen, ein paar wenige dieser Orte haben wir noch. Die Probleme der radikalen Linken in der Ukraine selbst zeigten sich bereits während der Proteste auf dem Maidanplatz 2014. Nach der Aussetzung des Assoziierungsabkommens, ihr kennt das alle schon, mit der EU durch die Regierung Janukowitsch kam es zu studentischen Protesten, die mit massiver staatlicher Gewalt beantwortet wurden. Die Protestbewegung wuchs daraufhin weiter und aufgrund der staatlichen Gewalt wurde auch die Protestbewegung selbst militant. Auf dem Platz, also dem Maidanplatz, entstand eine Struktur aus Milizen, welche für die Sicherheit der Protestbewegung zuständig waren. Dabei waren vor allen Dingen Rechtsradikale dominant aufgrund ihrer guten Organisation und Erfahrung mit Militanz. Hier hatten einfach Nazis in der Ukraine, Linksradikalen der Ukraine, in der Erfahrung etwas voraus. Ihre Expertise setzten sie auch ganz klar gegen mögliche linke Gruppen durch, deren Organisation sie mit Waffengewalt unterbanden. Mit der Gründung der beiden separatistischen Republiken Donetsk und Lugansk sowie der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland im Frühjahr 2014 begann die militärische Auseinandersetzung, die nun Ende Februar ihren Höhepunkt erreicht hat. Aufgrund des schnellen Vormarschs der russischen Armee gab es innerhalb der radikalen Linken keinen ausführlichen Diskurs oder Analysen zu dem Thema. Da sind wir einfach nicht hinterhergekommen. Die Genossinnen vor Ort sehen sich nun gezwungen, den Kampf gegen Russland aufzunehmen. Und zwar in Form, das scheint ein bisschen komisch für Anarchistinnen, und zwar in Form der regulären ukrainischen Streitkräfte oder in Form von Guerilla-Einheiten. Diese Guerilla-Einheiten sind zum Beispiel im Black Headquarter organisiert. Die Entscheidungen unserer Genossinnen aus der Ukraine für dieses Vorgehen dient dabei einem zentralen und kurzfristigen Ziel: der Abwehr der russischen Streitkräfte. Teile der radikalen Linken im Osten wie im Westen Europas halten es für legitim, mit einem Staat und dem Westen zu kooperieren. Ein anderes Beispiel, da sind wir uns alles einig, war der Kampf um Rojava gegen den Islamischen Staat. Auch damals führte die NATO Luftschläge aus und verhalf somit der kurdischen Volksverteidigungseinheit zum Sieg über den IS. Das haben wir damals alle gemeinsam begrüßt. Das haben auch die Menschen in der Ukraine registriert, wissen aber auch, dass man sich auf den Westen nicht dauerhaft verlassen kann. Auch hier wäre das Beispiel von Rojava und der Abzug westlicher Truppen aus Syrien und die damit einhergehende Auslieferung der Kurdinnen an Erdogan und die Türkei zu nennen. Wenn also Anarchistinnen in der Ukraine den Burgfrieden mit dem ukrainischen Staat schließen, ist klar, dass es sich dabei um ein kurzfristiges Vorgehen handelt, welches sich ändert, sobald die militärische Situation sich ändert. Es gibt zudem aus radikal linker Perspektive eine grundsätzliche Überlegung, wonach man das Leben in einer liberalen Demokratie dem Leben in einem totalitären Staat à la Putin-Russland vorzieht. Die Genossinnen erinnern dabei an ein Zitat des anarchistischen Philosophen Bakunin, der schreibt: Selbst die marodeste Republik ist der stabilen Monarchie vorzuziehen. Warum? Selbstverständlich ist der Aktivismus in einer Republik deutlich einfacher, als es beispielsweise in Russland der Fall ist. Die Situation der radikalen Linken in Russland ist viel schlimmer als in der Ukraine oder in Deutschland. In der Ukraine hatten die Menschen in den letzten Jahren den Freiraum, um sich zu organisieren, militanter zu werden, Kampftrainings durchzuführen und sich Wissen über Waffenbau anzueignen. So frustrierend wie die letzten Jahre auch waren, so zeigt sich nun, dass die radikale Linke in der Ukraine einen Teil Handlungsfähigkeit erlangt hat. Dies wird in der aktuellen Organisation sichtbar. Wie bereits erwähnt, handelt es sich in der gegenwärtigen Lage um kurzfristige Ziele der anarchistischen Bewegung. Langfristig gibt es deutlich mehr Skepsis von Anarchistinnen aus der Ukraine gegenüber dem Staat und dem Westen. Den Menschen ist klar, sollte die Ukraine gewinnen und der EU oder der NATO beitreten, wird kein großer Wohlstand für die Massen in der Ukraine einsetzen. Die Ukraine würde zu einem Land der europäischen Peripherie, welches im Wesentlichen als Reservoir billiger Arbeitskräfte dient. Und somit ist klar, vom ukrainischen Staat und dem Westen haben wir eigentlich nichts zu erwarten. Aber viel wichtiger ist der Kampf mit, viel wichtiger als der Kampf mit dem Staat, also dem ukrainischen Staat, ist der Kampf gegen Russland. Ein Sieg Russland über die Ukraine würde bedeuten, dass die Verhältnisse sich für die Menschen vor Ort deutlich verschlimmern. Die Genossinnen in Russland und in der Ukraine sind sich einig. Russland entwickelt sich im Moment zu einer konterrevolutionären Macht, die ihren Einfluss in Osteuropa stark ausbaut. Ich bin kein Experte für alle Staaten, Aber es ist jedoch bekannt, dass es in den letzten Jahren zu Massenprotesten beispielsweise in Belarus kam, genauso zu sozialen Protesten in Kasachstan. Bei der Niederschlagung dieser Bewegungen war auch Russland stets beteiligt. Sollte Russland diesen Krieg in der Ukraine gewinnen, hätte das weitreichende Implikationen für die gesamte Region. Nicht zuletzt ist das Regime Putins selbst abhängig vom Krieg. Putin ist so unbeliebt wie nie zuvor in den letzten 20 Jahren. Neoliberale Gesetzgebung seitens Putins, nicht seitens des Westens in Russland, Krisen und ständige Wahlfälschungen haben das Regime geschwächt. Aktuell findet der Krieg mitten in einer ökonomischen Krise statt, die sich durch die internationalen Isolierung verschärft. Der Immobilienmarkt in Russland, Moskau und so weiter ist bereits zusammengebrochen, ähnlich wie der Automobilmarkt. Die Aktienkurse russischer Unternehmen befinden sich im Sinkflug. Putin hat vorher die Interessen der Oligarchen und Sicherheitskräfte gut ausbalancieren können. Jetzt hat er einen eigenständigen Kurs eingeschlagen und sich selbst Gefahren ausgesetzt. Es ist fraglich, ob die Machthabend in Russland den Kurs Putins dauerhaft mittragen werden. Das Regime kann sich im Inneren nur durch einen stark ausgebauten repressiven Apparat aufrechterhalten. Mittlerweile ist es in Russland verboten, den Begriff Krieg zu verwenden. Putin, du führst Krieg in der Ukraine. Demonstrationen wurden im Vorfeld untersagt. Bei jedem Protest in Russland kam es zu mehreren tausend Festnahmen. Komisch, dass Menschen für Russland sind. Es ist klar, das Regime Putins braucht den Sieg. Auch deshalb muss Russland scheitern. Denn wenn dieser Krieg mit einer Niederlage endet, könnte das Putin-Regime, das ist seine Hoffnung, dieses Jahr nicht mehr überleben. Auf die Ukraine bezogen bleibt die Hoffnung, dass sich im Krieg die gesellschaftliche Basis stärkt und somit die Selbstorganisation gefördert wird. Nach dem russischen Abzug blieb ein fragiler Staat übrig. Dieses Machtvakuum könnten Anarchistinnen Möglichkeiten zur Selbstorganisation eröffnen. Ein konkretes Beispiel bestand bereits in der Ukraine 2018. Das Hausprojekt Autonomie in Kharkov wurde für humanitäre Hilfe und die Unterstützungen von Geflüchteten genutzt, aber auch für politische Bildung und linksradikale Organisationen. Jetzt wollte ich eigentlich noch so ein paar Sachen über Solidarität aus dem Westen sagen und über das frisch besetzte Gebäude, das für geflüchtete Menschen geöffnet werden soll, sagen. Leider haben die Cops uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr solltet euch auf jeden Fall munter schämen, da vorne. Ich versuche trotzdem, das so ein bisschen aktuell noch zu halten. Ein unterstützenswertes Projekt ist die Operation Solidarity, die aus einem Bündnis anti-autoritärer Kräfte gegründet wurde. Die Aktivistinnen sind meist an der polnisch-ukrainischen Grenze präsent und unterstützen die Fluchthilfe. Zudem liefern sie Geld und Sachspenden an linke Guerilla-Einheiten im Inneren des Landes. Hier vor Ort können wir geflüchteten Menschen helfen, wenn nicht gerade die Polizei dazwischen kommt. Nehmen wir die Enteignung des Kriegstreibers Putins selbst in die Hand und öffnen wir die Gebäude für Schutzsuchenden. Dieses Haus ist ja nur eins von mehreren Gebäuden im Kölner Stadtraum im Besitz der Russischen Föderation, das seit vielen Jahren leer steht. Solidarität, ob in der Ukraine oder hier, muss praktisch werden. Let's squat again, lasst uns Häuser besetzen. Kein Tag ohne, liebe Grüße, Autonome.
Kann ich die Rede hören in dieser Form oder nicht? Außen oder
schätzen? Ja, vielen Dank. Oh, sieht wieder aus.